alles sozusagen läuft darauf hin, wenn ich das zusammenfassen darf nochmal, bei den gesellschaftlichen Veränderungen ein Auflösen, eine sozusagen Entgrenzung, wie wir das nennen, von Arbeitswelt und Familienwelt, eine gewisse Veränderung von der Sicherheit, auch von Erwerbstätigkeit und beruflichen Positionen, von der Schwierigkeit überhaupt, sich sozusagen verorten zu können, bis dahin quasi, dass wir strukturell sozusagen ein größeres Angebot kriegen, damit man sozusagen sich das besser orientieren kann. Aber alles führt dazu quasi, dass es die Sicherheit gibt, die sich sozusagen meine Großeltern und meine Eltern noch geleistet haben, nämlich dass sie genau gewusst haben, wofür sie uns Bengel erziehen, dass die sozusagen verschickt gegangen ist. Jetzt will ich nur im nächsten Schritt gucken, hat das was möglicherweise mit den Wertorientierungen zu tun, die wir sozusagen an den Tag legen. Und man kann jetzt gucken quasi, was ist denn der Wert, den Eltern oder Familien heute ihren Kindern zuschreiben. Ich habe vorhin gesagt, in der Regel hat man ein oder zwei Kinder. Ich war jetzt gerade in China. Dort gibt es nur noch, also weil die Einkindpolitik steht dafür, wenn sie am Sonntag durch den Park marschieren, gibt es nur kleine Prinzen oder kleine Prinzessinnen. Aber die Prinzen fallen deutlich mehr auf als die Prinzessinnen. Also einen Jungen zu haben in China ist deutlich mehr angesehen als ein Mädel. Das Problem, was wir jetzt haben, ist bei den Eltern, die heute Eltern werden, müssen wir davon ausgehen, dass sie ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau haben. Und diese hochqualifizierten Eltern setzen auf Bildung. Und was wir immer mehr feststellen, ist quasi, es sind nicht nur bloß die hochqualifizierten Eltern, sondern wenn Sie heute eine Umfrage machen unter Eltern insgesamt, dann sagen alle Eltern, das Wichtigste für ihr Kind ist eine gute Bildung. Egal, wo die Eltern herkommen. Die können gerade eingewandert sein, nach einem Jahr fragen sie die, das Wichtigste ist eine gute Bildung. Dem steht gegenüber, dass die Eltern, vor allem diejenigen mit einer besseren Qualifikation, ausgesprochen misstrauisch sind gegenüber den Bildungsangeboten, die es gibt, sozusagen im vorschulischen Bereich, und noch skeptischer, jedenfalls zum Teil, mit dem schulischen Bereich. Es hängt damit zusammen, quasi, dass sie glauben, dass die Ansprüche, die sie haben, mein Kind soll das Beste, Wichtigste und Angenehmste und überhaupt sozusagen im Leben erreichen können, dass dieser Maxime nicht nachgekommen wird und sozusagen, oder nur ungenügend nachgekommen wird. Und das versucht deswegen, zusätzliche Bildungsmaßnahmen zu initiieren. Das geht bis dahin, dass es sozusagen in Großstädten, vor allem mit großen Universitäten, eine Diskussion gibt, ab wann Kinder denn die zweite Sprache lernen. In der Regel sozusagen mit zwei oder drei, also schon in der Kita und nicht erst in der Schule mit 10. Das ist aber nicht bloß sozusagen diese Sprachgeschichten, sondern es geht auch darum, quasi, dass man dann sein Kind möglichst früh an Boris Becker gewöhnt und möglichst bald sozusagen auch, was weiß ich, tanzen, sonst irgendetwas versucht beizubringen. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist das, dass ich mit diesen Einlassen sozusagen auf ein anderes Verständnis von Bildung und eine andere Werthaltigkeit von Bildung, dass man gleichzeitig in dieser Bildungsschicht versucht hat, quasi aus einem bestimmten Erziehungsmodell auszuscheren und ein anderes sozusagen dafür in den Vordergrund zu stellen. Ich habe sozusagen das immer versucht, an einem Beispiel deutlich zu machen. Während mein Vater mir gesagt hat, was ich zu tun und zu lassen habe, was ich zu studieren habe, sozusagen das ging bis dahin, also der war wahrscheinlich dieser Kampfpilot, habe ich bei meinen Kindern das überhaupt nicht mehr durchsetzen können. Man hat sich sozusagen verändert vom Befehlshaushalt zum Verhandlungshaushalt. Das heißt, Kinder haben einen eigenen Wert gekriegt und sind zum Subjekt geworden und nicht mehr zum Objekt von irgendwelchen erzieherischen Maßnahmen. Und das ist sozusagen eine Geschichte aus dem Bildungsbürgertum, die gesagt haben, naja, wann beginnt denn sozusagen das Subjektwerden? Und diese Diskussion hat dazu geführt, dass man gesagt hat, naja, eigentlich von Anfang an, halt in Grenzen, altersgemäß, wie auch immer. Und diese sozusagen partnerschaftliche Beziehung ist heute eigentlich state of the art, und ich werde nachher zeigen bei den Erziehungsgeschichten, wie sich das auswirkt. Das Interessante ist auch, wenn Sie sich anschauen, diese partnerschaftliche Beziehung kostet Zeit, sie braucht Zeit. Und es ist tatsächlich so, dass Sie beobachten können, dass die Eltern, die heute sozusagen Kinder im Alter von 5 oder 6 Jahren haben, deutlich mehr Zeit für ihre Kinder aufwenden, als es vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren gewesen ist. Das ist sozusagen etwas, obwohl wir immer darüber klagen, dass wir keine Zeit haben. Die Kinder, der Umgang mit den Kindern hat sich deutlich zeitlich verbessert. Es hat noch eine Auswirkung. Und da sind wir bei dem Thema Geschlechterasymmetrie. Familiale Arbeiten, aber auch die elterliche Erziehungsarbeit wird heute anders organisiert, muss anderen Anforderungen genügen, wird sozusagen einmal durch die emanzipatorische Frauenbewegung, aber auch sozusagen durch diese Bewegung Neue Männer braucht das Land, dass wir sozusagen durch diese Sachen eine völlige Veränderung haben, wie sozusagen die Rollen innerhalb der Familie verteilt worden sind. Wenn ich das anschaue, Frage, wenn in den 60er Jahren, wenn wir gefragt hätten, wie viel Erziehungsarbeit übernimmt der Mann, dann wären wir wahrscheinlich drauf gekommen, naja, so ab 6, wenn er alt genug ist, mit auf den Sportplatz zu gehen, dann machen wir das am Samstag, dann gehen wir zusammen zum Fußball. Während den Rest sozusagen die Mutter übernommen hat. Und zwar irgendwie selbstverständlich. Heute ist es andersrum, heute spricht man von egalitärer Partnerschaft, das heißt, sozusagen Väter sind sozusagen nicht bloß beim Sportplatz gefragt, sondern auch bei profanen Aufgaben wie der Pflege und der sozusagen Ernährung und Versorgung von Kindern. Das hat sozusagen oder auf zwei Seiten Auswirkungen. Das eine Mal ist es, die Mütter wollen das, und wenn Sie heute aber die neuen Väter fragen, die Väter wollen es genauso. Sie wollen heute eine emotionale Beziehung zu den Kindern aufbauen, und zwar eine, die vergleichbar ist mit der Mutter. Dann bin ich sozusagen, würde ich einen Vätervortrag halten, dann würde ich sofort sagen, Vorsicht. Vielleicht sind Väter vielleicht was für anderes wichtig, aber das emotionale Beziehung zum Kind hängt ja nicht davon ab, dass man genauso wird wie die Mutter. So, und dann gibt es etwas, dem Ganzen, diesen innerfamiliaren Drang, sozusagen das Ganze partnerschaftlicher zu gestalten, das Ganze egalitärer zu gestalten und damit sozusagen eine ausgewogenere Aufgabenverteilung hinsichtlich familialer und erzieherischer Aufgaben, steht entgegen, dass die Arbeitswelt bislang sozusagen darauf eigentlich wenig bis gar nicht reagiert. Die Arbeitgeber sind immer noch davon überzeugt, quasi, dass es wichtig ist, und an erster Stelle steht, dass man die richtige Arbeitseinstellung hat. Das heißt, man soll seinen Arbeitsverpflichtungen nachkommen. Und das ist auch bei den neuen Vätern, wenn wir die neuen Väter befragt haben, ist genau diese Einstellung in den Köpfen der Väter drin. Das Interessante ist, nach der Geburt des ersten Kindes arbeiten Väter im Durchschnitt 3 bis 4 Stunden mehr. Die neuen Väter nicht, aber die meisten. Und das sind so gut 70%. So. Wenn wir sozusagen jetzt diese Wertediskussion oder Einstellungsdiskussion geführt haben und wir festgestellt haben, in der Familie tut sich wahnsinnig viel, man hat sozusagen eine andere Einstellung, man versucht eine andere Aufgabenteilung zu machen und so weiter, dann kann man sich ja fragen, wie geht es eigentlich den Eltern, vor allem unseren Helikoptereltern, mit diesen total veränderten Rahmenbedingungen? Gesellschaftlicher Art, struktureller Art, einstellungstechnischer Art. So, das Interessante ist, man hat eine psychologische Studie gemacht, bei der man Eltern gefragt hat, was ist eigentlich wichtig und mit was beschäftigt ihr euch eigentlich den ganzen Tag? Alle möglichen Eltern. Und es kommt raus, je engagierter die Eltern ihr Kind behüten, desto eher leiten sie ihre Zufriedenheit und den Sinn des Lebens von der Tatsache ab, tatsächlich Kinder zu haben. Das ist sowas wie Self-Fulfilling Prophecy. Ich habe eins, also bin ich damit furchtbar zufrieden. Kindzentrierung und Zufriedenheit im Leben ist sozusagen ein starker Zusammenhang. Das Interessante ist, bei dieser Studie, und das habe ich jetzt einmal so versucht, Parallelen zu ziehen, dass die Helikoptereltern, und das sind die amerikanischen Helikoptereltern, also nicht die von unserem Herrn Jens, deswegen habe ich die dahinter geschrieben, dass diese Helikoptereltern versuchen, ihre Kinder vor Missverhalten zu schützen und deren Probleme zu lösen. Und wenn sie das schaffen, dann sind die besonders glücklich. Das ist das, was sozusagen unser Lehrer, Philologenverband, Vorsitzender und so weiter, den Eltern vorschmeißt, also das vorwirft. Also so können die eigentlich nicht reagieren, wie das Problem zu lösen ist, wenn sie davor erfolgreich sind, wenn sie Misserfolge oder Probleme gelöst haben oder verhindert haben, dann sind die besonders glücklich. Rettungshubschrauber habe ich da hingeschrieben. Das sind unsere Rettungshubschrauber-Typen. dann sind die mit dem kleinen Kaiser, die Eltern, so werden die sozusagen in dem amerikanischen Kontext genannt, die erledigen alles. Vermeintliche materielle Bedürfnisse von Kindern werden sofort, spontan und überreichlich erfüllt. Das sind die Transporthubschrauber, so kann man sich das vorstellen. Sie brauchen bloß in ein solches Kinderzimmer reinzugehen und dann wissen Sie quasi, dass alles von allem zu viel ist. Und das Letzte ist, Eltern, die ihr Kind zu besonderen Leistungen zu treiben versuchen, waren diejenigen, die am unzufriedensten gewesen sind. Und dort ist sozusagen die größte Gemeinsamkeit mit dem, was unser Philologe sozusagen beschrieben hat, die Kampfhubschrauber, diejenigen, die am alles rummäkeln, denen nichts gut genug ist, die sozusagen mit nichts auch zufrieden sein können, die sind auch in diesen psychologischen Studien diejenigen, die tatsächlich unzufrieden sind. Während die beiden anderen Elterntypen, da müsste sich wahrscheinlich unser Philologe daran gewöhnen, nicht sozusagen von ihrem Weg abzubringen sind. Ich habe dann nachgeguckt quasi, und das sind wieder Sozialberichterstattungsteil. Warum? Was gibt es denn noch für Gründe, sozusagen mit der Erziehung oder mit diesem Helikopter-Dasein zufrieden oder unzufrieden zu sein? Und was wir in dieser Studie gefragt haben, ist, wie beurteilen Sie eigentlich Ihre eigene Situation als Eltern? Wir haben alle möglichen Eltern gefragt, das sind insgesamt 3000 Eltern von schulpflichtigen Kindern, also von denjenigen Kindern, für die unser Philologe gerade gesagt hat, da findet er 15-30%, die sozusagen seinen Erwartungen nicht entsprechen. Und was man sieht quasi im Vergleich, auch diese Studie ist zweimal wiederholt worden, ist jetzt schon drittes Mal wiederholt worden, ist, es gibt sowas wie eine Maxime, die sagt, ein Primat würde ich das sogar nennen, dass alle Eltern, Vater oder Mutter, glauben, dass sie ein guter Vater oder eine Mutter sind. Das hängt damit zusammen, dass wir heute die Erwartung haben, ausgesprochen oder unausgesprochen, dass Eltern gefälligst auch glücklich zu sein haben. Man kann nur glücklich sein, wenn irgendwas gut läuft. Ansonsten hätte man kognitive Dissonanzen und würde sich diesen Zustand relativ schnell ändern. Und dann ist man wieder der Meinung, quasi, man ist eigentlich doch ganz gut. Was mich besonders interessiert, sind diejenigen, die unten sind, die unten ganz unten stehen. Ich habe oft das Gefühl, in der Erziehung zu versagen. Es mag ein Zufall sein, aber das sind genau die 12%, von denen der Philologe immer gesagt hat, na, das sind diejenigen, die bei mir auch aufschlagen, als die Helikoptereltern. Das heißt, auch 10-15% Eltern schaffen es nicht, sind möglicherweise nicht mit den ganzen Sachen pädagogischen Sachen zu vereinbaren. Aber das mag wirklich ein Zufall sein. Aber was man auch sieht, ist, dass die Hälfte aller Eltern sagt, sie stehen oft unter Zeitdruck, Kinder sind eine unglaubliche finanzielle Belastung und sie verzichten auch zu fast 50% auf die berufliche Karriere. Und das steht sozusagen genau in dem Widerspruch zu dem, ich bin ein glücklicher Mensch, wenn ich Vater oder Mutter bin. Wer mir erzählen kann, dass immer 50% der Eltern auf irgendwas verzichten müssen oder sie eine Situation als Belastung erlebt, glaube ich nicht mehr daran, dass diese Eltern alle glücklich sind. Und dann ziehe ich auch in Zweifel, ob die Werte 97%, ein guter Vater oder eine Mutter zu sein, ob diese nicht sozusagen so etwas wie soziale Erwünschtheit darstellen. Was noch interessanter ist, ist quasi die Aussagen, und das habe ich gemacht, quasi um den Lehrer sozusagen nochmal auf seine Sachen hinzuweisen, auf seine Beschränkungen möglicherweise. Eltern müssen vieles von dem leisten, was eigentlich Aufgabe der Schule ist. Sagen 62, das heißt, 2/3 der Eltern sagen das. Und wenn der gute Philologe sagt, 1/3 fällt ihm dabei auf, als Eltern, die sozusagen sich seinen Erwartungen nicht gerecht verhalten oder als Helikoptereltern oder als Eltern auffallen, die sozial ihre Kinder verwahrlosen lassen, dann muss ich sagen, quasi 60% der Eltern glauben immer noch, und das können auch nicht bloß die in der Mitte sein, dass sie Aufgaben der Schule übernehmen müssen, die möglicherweise die Schule übernehmen müssen. Wir haben da auch einen zweiten Konflikt, wenn man so will. Und das andere ist die Aussage, ich fühle mich verpflichtet, mich intensiv um die schulischen Leistungen meiner Kinder zu kümmern. Das würden sozusagen 90% der Eltern sagen. Wo er dann mit seinen 30% bleibt, weiß ich auch nicht. Also ich glaube quasi, dass das eine Sichtweise ist, die nicht mit dem übereinstimmt, was wir sonst so brauchen. Wofür engagieren sich Eltern? dafür, dass sozusagen das Kind in Ruhe seine Schulaufgaben machen muss. Das würden sozusagen die allermeisten Eltern sagen. Aber dann fängt schon an, quasi, dass Eltern sich wieder einmischen in das, was sozusagen die Pädagogen ihnen dann möglicherweise vorwerfen, gezielt vor Klassenarbeiten und Referaten zu helfen, kontrollieren von Hausaufgaben und. Das heißt, Eltern machen eigentlich genau das, was unser Philologe am Anfang gesagt hat, dass sie machen sollen, ohne dass das möglicherweise von den Pädagogen hoch anerkannt wird. Wenn man das mal zusammenfasst, dann versuchen Eltern, nach den Möglichkeiten, die sie haben, so zu agieren, dass sie möglichst im Interesse des Kindes handeln, dass sie sich auf diese Forderungen von der Schule einstellen. Wobei man dazu sagen muss, es gibt schöne Untersuchungen, die zeigen, dass die Eltern dann in den größten Gewissenskonflikt überhaupt reinkommen, nämlich sozusagen das Leistungsprinzip der Schule zu fördern, obwohl sie eigentlich verlangen von den Grundschulen und von den Sekundar-2-Stufen, also den Sekundar-1-Stufen, dass sie dort eigentlich die Bedürfnisse der Kinder besser zur Kenntnis nehmen und nach deren Fähigkeiten und Befähigungen sozusagen sich mehr ausrichten. Das heißt, soziale Kompetenzen sollen dort im Vordergrund stehen und nicht unbedingt pädagogische Höchstleistungen in irgendwelchen Fächern. Wenn man das sozusagen sich vor Augen führt, dann ist es klar, dass Eltern sozusagen dort innerfamiliär oder immer intraindividuell einen Konflikt austragen, den sie in der Schule gar nicht sozusagen ausleben können. Und dass dann die einen oder anderen Eltern aus dieser Not heraus sozusagen zu Helikoptereltern werden oder gar Kampfpiloten sich sozusagen diese Verhaltensweise aneignen, ist möglicherweise gar nicht so aus der Welt. Jetzt gibt es sozusagen die Überlegung, wie kann man denn so etwas richtig machen, wenn man nicht Pädagoge ist, wenn man nicht Philologie studiert hat, wenn man nicht Direktor einer Schule ist und wenn man sozusagen auch nicht sozusagen mit den Anforderungen der, und das, so nennen wir das immer, die Verwertbarkeit von sozusagen erworbenen Wissen für den Bildungskontext, wenn man sich sozusagen außen vorstellt. Wenn man also erziehen würde sozusagen rein aus Elternperspektive. Und da gibt es sozusagen zwei Dimensionen, die in der Psychologie und in der Soziologie, aber auch in der Pädagogik, jedenfalls wissenschaftlicherseits, eine besondere bedeutsame Rolle spielen. Das eine ist Wärme und das andere ist Kontrolle. Und die beiden stehen in einem Wechselverhältnis. Links Wärme und unten Kontrolle. Und mit diesen beiden Dimensionen können Sie die gängigen Erziehungsstile, die wir immer wieder beschreiben, wunderbar festlegen. Wenn man viel Wärme und wenig Kontrolle macht, würde man sozusagen das anti-autoritär, permissiv oder laissez-faire irgendwie. Wenn man niedrige Kontrolle und niedrige Wärme hat, das wäre das laissez-faire, vernachlässigen. Wenn man hohe Wärme hat und hohe Kontrolle, wäre autoritativ, demokratisch oder partnerschaftlich orientiert oder kindzentriert. Das ist der Erziehungsstil, der sozusagen heute sozusagen vor dem Hintergrund, dass Eltern sich sozusagen heute anders an ihre Kinder annähern und mit ihnen verhandeln, derjenige ist, der sozusagen Status quo hat. Und derjenige, der früher gewesen ist, wenig Wärme, aber hohe Kontrolle, autoritär, das ist das sozusagen, was man sozusagen in den 20er, 30er bis weit hinein in die 70er Jahre erlebt hat, wo man sozusagen Vater derjenige gewesen ist, der gewusst hat, was alles richtig ist und wie das alles gemacht wird und wie man hat sich dem widersetzt. Diese vier Erziehungsstile sind diejenigen quasi, die ständig diskutiert werden und dieser demokratische oder autoritative, der ist der, den ich beschrieben habe, wie ich gesagt habe, Eltern richten sich heute partnerschaftlich mit ihren Kindern ein, vom Befehlshaushalt zum Verhandlungshaushalt. Und was heißt das? Was bedeutet das quasi, was wir erleben, wenn wir diese Erziehungsstile, vor allem den Autoritären, mit den Autoritativen vergleichen? Dann gibt es heute sozusagen in der Erziehung und in allen sozusagen erziehungsrelevanten Einrichtungen einen Rückgang von Erziehungszielen wie Gehorsam, Unterordnung oder Gefügigkeit. Autoritäre Haltung wird zum Teil sogar untersagt. Körperliche Bestrafung ist weitgehend gesetzlich verboten worden und einschränkendes Lob ist sozusagen auch nicht das, wobei es durchaus sozusagen die Einstellung immer noch gibt, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ne? Das ist aber auch am Rückzug. Und was man unterstützen würde, wenn man sich für diesen autoritativen oder partnerschaftlichen Erziehungsstil interessiert, wäre sozusagen liebevolle Zuwendung. Man lässt Emotionen oder Gefühle zu. Man ist auch als Eltern nicht darauf bedacht, quasi immer recht zu haben, sondern kann durchaus auch mal nachgeben. Und man ist dann interessiert, dass Selbstentfaltung und Selbstständigkeit, freier Wille bei den Kindern zusammen stark gefördert wird. Und wenn man das macht, dann hat man sozusagen tatsächlich die Entwicklung vom Befehl zum Verhandlungshaushalt, ich habe es dann extra nochmal hingeschrieben, weil man dann sozusagen das Kind als Subjekt wahrnimmt und die Erziehungsziele jetzt im Prinzip auf einmal definiert werden. Nämlich Selbstentfaltung, Selbstständigkeit, freier Wille, liebevolle, also diese Wärme oder die hohe Emotionalität. Das sind sozusagen Ziele, die heute zu den Erziehungsgrundlagen oder den grundsätzlichen Erziehungsaufgaben gehören. Wenn man sich das anschaut, dann heißt es eigentlich, man soll die angeborene Neugier von Kindern sozusagen in die Interaktion mit dem Kind sozusagen immer einfließen lassen. Kinder sind von Haus aus neugierig. Und die Neurobiologen haben zeigen können, dass Kindern, die ihr Neugierverhalten ausleben können, deutlich mehr Synapsen erhalten und ausbilden als Kinder sozusagen, die gehorsam lernen. Es gibt ein schönes Beispiel, das hat mit Kindern nichts zu tun, zwischen einem Waldesel und einem Stallesel. Man hat die Gehirne von diesen beiden Eseln untersucht und hat festgestellt, dass der Esel, der im Wald lebt, ich glaube, das 10-fache oder 20-fache an Synapsen gehabt hat, für den, der im Stall hat, der sozusagen auf Gehorsam getrimmt war, der immer gewusst hat, wann er was zu fressen kriegt oder wie auch immer, der also in seiner Umwelt stark reduziert worden ist auf bestimmte Tätigkeiten und auf bestimmte Interaktionen. Es gibt dazu eine Theorie, Selbstbestimmungstheorie für die Motivation. Und das versuche ich mal in ganz kurzen Sachen, das ist eine relativ umfangreiche Theorie, aber zu gucken quasi, was bedeutet denn diese Selbstbestimmungstheorie für das Aufwachsen von Kindern und für die Erziehungsleistung von Eltern. Und was sie sozusagen leisten müssen als Eltern, ist sozusagen auch als Kind die stufenweise Übernahme von Handlungszielen und Werten. Das ist altersabhängig. Sie können einem Dreijährigen oder einem Vierjährigen nicht dasselbe zumuten wie einem Sechsjährigen oder Zehnjährigen. Das scheint eigentlich logisch, ist aber sozusagen bei den anderen Erziehungsstilen, sozusagen, also dem Autoritativen, eigentlich nicht vorgesehen. Internalisierung und Integration von Handlungszielen müssen sozusagen zu einer Handlungsregulation führen. Das heißt also zum Beispiel, Sie müssen ein Kind zeigen, wie man mit dem Messer schneidet oder schneiden kann. Sie werden am Anfang dieses Messer sozusagen nicht sozusagen aus dem Küchenschrank nehmen, wo es so ein scharfes Messer gibt, sondern Sie werden eins besorgen, quasi, bei dem das Schneiden sozusagen noch Mühe macht, aber wo man um die Technik sozusagen des Schneidens sozusagen sich bemüht, um dann hinterher sozusagen immer weiter sozusagen in die Situation zu kommen, dass man dann mit dem Messer auch tatsächlich irgendwann mal mit scharfen Messern umgehen kann. Das heißt, für die Motivation von externer zu intrinsischer Motivation zu kommen, das heißt, extrinsisch wäre von außen gesteuert und nur sozusagen, er macht nur das quasi, wozu ich ihn motiviere, intrinsisch, man hat Freude an dem Tun und ist dann sozusagen selber begeistert. Die Rahmenbedingungen, die Sie dafür herstellen sollten und müssten als Eltern, Lehrer oder Pädagogen im weitesten Sinn, vertrauensvolle Umgebung, die Umgebung muss Autonomie förderlich sein, Sie sollten Druck, Zwang und Angst, was bei der autoritären Erziehung sozusagen gang und gäbe war, vermeiden. Sie sollten sozusagen Rückkopplungsprozesse, also diese Rückmeldung, was war denn gut, was ist denn schlecht, was brauchen wir denn anders, was wollen wir denn verändern, diese Interaktion, das heißt diese partnerschaftliche Auseinandersetzung zu den Themen, die sozusagen relevant sind im Augenblick sozusagen der Interaktion, die müssen Sie zulassen. Beim autoritären Stil würde das sozusagen überhaupt keine Berücksichtigung finden. Sie müssen eine Optionenvielfalt zulassen. Es gibt sozusagen auch wieder von den Neurobiologen eine schöne Untersuchung, die gezeigt hat, quasi wie mit der Optionenvielfalt in dem Raum, in dem Kinder sich aufhalten, wenn sie betreut werden, wie mit der Optionenvielfalt, also dem Angebot, was da dort ist, wie mit dem Angebot sozusagen auch die Kompetenzen der Kinder deutlich steigern. Und sie müssen ein optimales Anforderungsniveau haben, das heißt sozusagen altersgerecht, aber auch sozusagen von den Befähigungen her ein entsprechendes Anforderungsprofil haben können. So, zum Schluss quasi, wenn Sie das alles erledigt haben, dann gelten mindestens zwei Maximen, so finde ich das. Die Vorstellung von perfekten Eltern ist völlig absurd. Gute Eltern sind möglicherweise die, oder die besten sogar, hat Herr Juhl gesagt, sind diejenigen, die die Verantwortung für ihre Fehler übernehmen. Und damit ist er sozusagen auf dem Weg, wo ich sagen muss, das ist partnerschaftlich, weil sozusagen, wenn immer einer alles kann und der andere nichts kann, quasi, dann können sie von Partnerschaftlichkeit auch nicht ausgehen. Und das andere ist das, Kinder kommen nicht auf die Welt, um die Erwartung der Eltern zu erfüllen. Man kann es erweitern, der Eltern, der Lehrer, der Pädagogen, der Nachbarn, wem auch immer, der Erwachsenen zu erfüllen, sondern sie kommen auf die Welt quasi, um neugierig zu sein und selber sozusagen ihr Leben und ihre Lebenswelt anzufüllen. Vielen Dank.